Menschen war das so ein herrlicher Tag. Das hat man schon der beste Top kennen. Also die Sichten in die Berge wie auf einer Postkarte. Wie auf einer Postkarte. Entschuldigung. Ja, also, ihr kennt mich ja. Ich habe da mir ein bisschen schwer mit Hochdeutsch. Genau. Und so ähnlich, denke ich, ist der Hebräer auch gegangen. Ähnlich, das ist ja Blödsinn. Wenn man jetzt ein bisschen so schaut, was abgeht bei uns im Land, dann könnte das mal sein, dass es mal schlimmer wird. Oh, ich denke auch mit Verfolgung, wenn man die Politik so anschaut. Ich weiß es im Prinzip nicht, ich bin jetzt auch kein Prophet, aber man darf sich auf das gefasst machen. Es wird auf jeden Fall eine Zeit kommen, da wo mir verfolgt wäret. Und das war genau die Zeit, wo die Leute, die sich bekehrt haben zum Christentum, sich bekannt haben, die haben natürlich die Welt hinter sich lassen, die haben auch das Gesetz hinter sich lassen und haben viel Verfolgung erlitten, weil jeder, der sich bekehrt hat, und das kann man heute erleben bei unserer türkischen oder kurdischen Brüder, ja, da bist du halt ausgestoßen aus der Familie. Und ausgestoßen bist du als Jude auch gewesen. Du hast halt keinen, die Familie hat dich ausgestoßen. Du warst in der normalen Gesellschaft auch nicht mehr angesehen, oder? Weil ja alles von den Traditionen, was aus dem Alten Testament gekommen ist, einfach abhängig war. Du hast ja irgendwie schlechte Karte gehabt. Ich kann mir vorstellen, was wäre jetzt, wenn wir mal so richtig angegangen wären, was unseren Glauben betrifft. Vielleicht hätte er schon sicher wäre und hätte sagen, jetzt kenne ich mich auch nicht mehr so richtig aus. Vielleicht hättest du auf Glaube hinterfragen. Ja. Vielleicht habe ich mir da echt, dass der Herr Jesus der Retter ist. Ist er wirklich der Messias? Genau untersetzt, der neue Bund, der alte wirklich. Vielleicht hättest du wieder zurückgegangen und sagen, okay, also ich kann mich ein bisschen neu versetzen, wenn ich mich bekehrt habe. Ich komme aus dem Katholizismus. Und für mich war das so einfach. Für mich war ja die Bekehrung ein Sonderangebot. Die Sünden sind weg und so. Aber dann hat sich die Frage gestellt, ja, wo gehe ich denn eigentlich nach? Gehe ich weiter in die Kirche oder soll ich mir eine Gemeinde suchen? Und die Gemeinde war für mich schon ein bisschen so, naja, weiß ich jetzt so richtig. Ja, das hat schon ein bisschen so einen Hauch von einer Sekte oder sowas. Ich habe es so gelöst, dass ich einfach Gott bittet habe, dass er mir zeigt, wo ich nachgehe. Und vielleicht war das jetzt auch bei den Hebräern so, dass sie einfach eine Gewissheit braucht haben. Wo kehre ich wirklich nach? Was ist jetzt wirklich los? Vor allem in Zeiten, wo du angegangen wirst, du hast dich klar entschieden, du willst das Alter hinter dich lassen, du willst meinen Jesus nachfolgen, und was passiert dann da? Wie kriege ich da meine Stärke? Genau, jetzt habe ich aber alle Kleinigkeiten vergessen. Ich wollte noch ganz einen kleinen Überblick geben. Ich bin ein Hebräerbrief, also der hat 40 Kapitel. Der eigentliche Grund ist die Ermahnung, das können wir lesen, wieso er geschrieben wird, in Kapitel 13, Vers 22. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Also er hat bloß 13 Kapitel geschrieben, das sind wenige Worte. Und ich habe mir meine persönliche Aufteilung gemacht, also das Wort der Ermahnung ist über das, was es im Gesamten geht. Die ersten zwei Kapitel ist eigentlich die Frage, wer ist Jesus? Dann haben wir bis zu Kapitel 10 oder ungefähr Mitte Kapitel 10 sind eigentlich alle Gottes Zusagen und Verheißungen da für uns, wenn wir Christus als Retter annehmen. Dass wir Sicherheit haben in Christus. Und zum Schluss kommt einfach die letzten drei Kapitel sind die Ermahnungen, wie gerade vorgelesen, und wir setzen die ganze Geschichte um. Genau, das war jetzt also mein Proforma-Überblick. Wo standen die Hebräer, wo standen die Juden? Die, wo jetzt quasi wir eine Art zweiter Generation sind, die erste Hand, der Herr Jesus noch erlebt. Und wir sind jetzt die, wir Gott derne, die quasi in der zweiten Generation sind und die, wo sehr viel Verfolgung erleiden müssen. Und jetzt lese ich das Kapitel 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnend vor ihnen. Denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden falten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen. Und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welchen das Heil erben sollen? Ich gehe jetzt einfach ein Vers noch am anderen durch und erkläre das ein bisschen. Die ersten zwei Verse zeigen, von was hat Gott gesprochen in vorigen Zeiten und in der jetzigen Zeit. Und die Propheten in der alten Zeit, es ist übrigens eine gute Stelle, wenn einer sieht, ja, wir hatten die Bibel eigentlich geschrieben, dann kannst du da auf den ersten Vers verweisen. Also es hat kein Mensch geschrieben, es hat Gott geredet durch einen Menschen und da in dem Fall durch Propheten und die Propheten haben Visionen, Träume gehabt, etc. Es war aber alles bloß Stückwerk. Gott hat in den letzten Tagen geredet, sei es als durch Jesus, durch seinen Sohn. Und ich finde es einfach herrlich, dass da beschrieben wird, er ist Schöpfer, doch die Welten sind durch ihn gemacht worden. Und Paulus, also der Schreiber dieses Briefes, fängt eigentlich bei der Hebräer, bei den Juden ganz vorne an. Der holt es eigentlich da ab, wo es standet und da, wo die Sicherheit daheim ist und die war jetzt verunsichert. Und das Alte Testament, die Sicherheit beiseite gelegt, das gilt ja für uns trotzdem. Und er fängt beim Schöpfer an. Dass er als der Sohn der Schöpfer ist. Jesus ist der Schöpfer. Und das beinhaltet ja in der Verse, dass Jesus auch, ja, eigentlich die Offenbarung abgeschlossen hat. Er ist die abschließende Offenbarung für die Menschheit. Ja, und er wird auch als Erbe dargestellt. Und der Erbe, der kriegt das, was ihm zugewiesen ist, oder? Und der Erbe, in dem Fall der Herr Jesus, der kriegt was? Alles. Er ist der Schöpfer von allem und er gehört alles. Also ihm gehört das ganze Universum, nicht bloß die Welt, sondern auch alle Planeten und alles, alles, was irgendwie Materie ist, gehört dem Herrn Jesus. Und das hat mir jetzt eigentlich das ganz gut gefallen, dass er da anfängt, beim Anfang, um die Juden einfach da abzuholen, wo sie sind und ihre Angst zu nehmen, dass er vielleicht nicht Gott sei kennt. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und was heißt das? Er ist vollkommen. Die Vollkommenheit, was sich im Vater findet, findet sich auch im Sohn. Er ist die Ausstrahlung, er ist der Abglanz. Er ist die Herrlichkeit Gottes, ja, und der Abdruck heißt, oder, der ist Gott gleich, er ist bloß ähnlich, er ist Gott gleich. Wir dürfen an den Punkt kommen, dass wir Jesus ähnlich werdet, oder? Aber er war der perfekte Abdruck. Man kann das jetzt so mit nichts vergleichen. Ich hätte gesehen, ich nehme einen Stempel oder sowas. Das schaut dann ähnlich aus, ist aber wieder ganz das Gleiche. Ist klar, dass es jetzt das Physische bedeutet, wenn man den Herrn Jesus sieht, dass es nicht um die Person geht, sondern um die Herrlichkeit, was er durch ja, die geistlichen Herrlichkeiten, die wo man durch den Herrn Jesus sieht. Also das Moralische, das Perfekte, dass er sündlos ist. Ja, dass er einfach der perfekte Abdruck von seinem Vater ist. Ihm total gleich. Es hätte keine größere Ähnlichkeit geben. So kann man das definieren. Mein Sohn, der schaut mir auch ähnlich, vom Optischen her. Was ich von anderen Geschwistern gehört habe, agiert der auch ähnlich. Und die Margit ist ja auch da, die kennt ja so meine älteste Tochter. Und ich habe dir ja gesagt, gell, mir schaut das schon ähnlich. Und dann hast du gesagt, na, ähnlich schaut die Ruhe bitte, aber wir reden gleich. Also, man sieht ja, da wird Sachen werden transportiert. Es geht weiter, er hält durch sein Wort die ganze Schöpfung zusammen. Durch das Wort seiner Macht. Also er spricht und alles wird zusammengehalten. Und er redet immer noch, darum hält es bis jetzt. Das ist ja auch von denen herausstechenden oder hervorragenden Herrlichkeiten ja, so ganz wichtig, ja, dass er das auch hält. Das ist ein ständiger Prozess, er hat geredet, er hat gesprochen, es ist die Welt erschaffen worden und er redet immer noch und darum bleibt alles, wie es ist. Und wenn Gott nicht wollte, wird alles auseinanderfallen. Wissenschaftler zerbrechen sich immer noch den Kopf, wie die Materie alles zusammenhält und das steht jetzt einfach in dem Vers und wird später auch im Kapitel 11 nochmal erklärt, dass alles durch seine Macht zusammengehalten wird. Und wie genial ist das? Wir haben die wissenschaftliche Erklärung, wieso die Atome zusammenhalten. Das erklärt erst auch Paulus, so näher wie her das Gottes ist. Durch sein Wort hält alles zusammen. Aber dann gibt es nur mehr so Herrlichkeit. Über dir haben wir uns gerade gefreut, im Brotbrechen. Dass er die Reinigung von Sünden bewirkt. Im Vers 3 ganz eindeutig auch als solches beschrieben wird. Also es wird ganz genau auf das nachgeschaut. Und dann denke ich mir, okay, er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter von dem Universum. Da braucht er eigentlich nicht viel dazu tun. Er hat bloß Sprechen brauchen oder Reden brauchen. Aber er hat dann auch noch also ein Problem gelöst, also ein moralisches, dass wir ja, verdorben sind, vor Sünde verdorben. Und er hat ja, durch die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht, statt dem Text. Also er ist da nur mal zusätzlich aktiv geworden und da hat er nicht bloß Sprecher brauchen, sondern er hat sich für uns ans Kreuz schlagen brauchen. Wie erstaunlich ist das? So einer kannst du sagen, okay, das ist die Macht Gottes, aber er selber ist gekommen und hat sich für uns ans Kreuz schlagen lassen. Ich weiß nicht, wie es einem da geht, was das für eine Liebe ist, dass Gott so stark da auftritt und so aktiv wird und nicht bloß ein Wort spricht. Er hat auch ein Wort sprechen können, aber er hat es selber gemacht. Genau, und zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Und er wird auf den Thron gesetzt, weil er das gemacht hat. Und das Setzen, wenn jetzt ich mich da auf so einen Stuhl setzen würde, dann würde das jetzt ein bisschen komisch ausschauen, oder? So, dann würde ich dir sagen, der ist jetzt fertig mit der Predigt, jetzt hört er auf, weil es so anstrengend war. Ich bin da nur wirklich froh, ich muss mich dann nachher da nachsetzen. Und mich beruhige eher. Und jeder kennt es, wenn er viel gearbeitet hat, dann ist er froh, jetzt ist er fertig. Mit dem, jetzt ist endlich Pause. Aber da war es die Pause, dass es wirklich eine Vollendung war von seinem Werk. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder. Wenn du dein Haus fertig gemacht hast, Waldemar, oder? Jetzt endlich ist es fertig. Da hast du eine andere Ruhe, als wenn du jetzt bloß ein Zimmer gemacht hast, sondern du hast alles gemacht. Zur rechten Sitze ist ein besonderes Vorrecht. Die rechte Seite ist die starke Seite. Und da sitzt der Jesus bei seinem Vater. Ja, das ist eine Ehrenstellung. Und das ist, weil er den Sieg errungen hat. Und er hält das Zepter in der Hand. Und der Zepter, das ist der Regierungsstab. Und das ist die Regierung über alles, über das ganze Universum. Und das waren jetzt so die ersten drei Verse, wo jetzt ganz die Attribute, alles, was auf den Herrn Jesus zutrifft, in Wasserstellung, dass er über allem steht. Ohne dass jetzt erwähnt worden ist, also sehr allmächtige, alleinstehende, super Stellung, wo es keinen anderen eigentlich gibt. Und jetzt wird verglichen mit den Engeln. Und jetzt kommen quasi die Argumente, dass Jesus größer ist als wir die Engel. Und wir haben nice am Vorspann, haben wir gesungen und da sind von Engeln vorgekommen, es ist von Engeln erzählt worden. Das Wort ist durch Engel gegeben worden, das Gesetz. Also die Engel haben schon ein hohes Ansehen gehabt, wobei die Juden. Und in der Offenbarung lesen wir ja sogar, dass Johannes so weit gewesen wäre, einen Engel anzubeten. Also die Engel sind schon faszinierend, aber trotzdem steht der Herr Jesus drüber. Und da wieder das Abholen von Paulus, wenn er seine Bundesgenossen, oder wie ich es nennen soll, oder sein Volk, da abholt, wo es steht. Und in der Geschichte vom jüdischen Volk sind die Engel öfters erschienen, wie man eigentlich das Alte Testament alles anschauen kann. Genau, und da ist jetzt so wieder so ein Punkt, wo jetzt mal vielleicht hat die Gegenseite so argumentiert, das Judentum verlassen wegen Christi, jetzt denk, schau mal, was wir alles haben, wir haben da die Engel und alles. Das ganze Judentum basiert ja auf dem Alten Testament und du willst es verlassen. Die Wahrheit ist aber, dass ich was Besseres dafür kriege. Wenn du Christus angenommen hast, natürlich. Ich habe den Sohn Gottes und er ist, wie vorher schon gesagt, Menschensohn war, er ist uns gleich geworden. Er hat sich zwar erniedrigt und war ein wenig niedriger als die Engel, aber um das Werk zum Tor, was wir vorher gefeiert haben. Und das ist die Überlegenheit vom Herrn Jesus. Und die resultiert natürlich auch durch sein Kreuzestod, durch die Auferstehung, durch seine Himmelfahrt und durch sein Todesleiden. Also das muss jetzt eigentlich vorne anstellen. Und Gott hat ihn erhöht und an die höchsten Ehren ihm gegeben. Und er hat einen vorzüglicheren Namen und der Name wird ausgesprochen, Sohn Gottes. Und das war ganz wichtig, der Sohn Gottes und vorher, das was ich gesehen habe, dass er Gott total gleich war, total etwas ähnlich, total gleich, ähnlicher wie man sich jetzt zeigen kann, weil es war ja verboten, einen Menschen anzubeten. Und Jesus war ja auch Mensch, aber er war halt auch vollkommen Gott. Und auch wieder an der Stelle, diese Erklärung, er war vollkommen Gott, er war aber auch Menschensohn. Und das, was er gemacht hat, ist besser, als was er vorher alles erlebt hat. Weil alles vorher, die ganzen Opfer, was der, was das Alte Testament liest, immer Opfer, Opfer, Opfer und nochmal Opfer. Ja, vielleicht war es so bequem, Opfer zum geben. Muss ich ja selber irgendwie nichts machen. Muss bloß irgendein Tier aus meinem Stall holen und das schlachten. Das tut mal kurzfristig weh. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, das kann auch bequem sein. Weil daraus resultieren, sage ich jetzt einmal, wer du das Werke denken. Ich tue was von Gott und dann vergibt er mir. Und da ist es noch viel schöner. Ich gehe zum Herrn Jesus und er vergibt mir. Und da wird es einfach persönlich. Und da wird es für viele wahrscheinlich schwierig. Und im Vers 5 wird erklärt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und es sind alles Verse aus dem Alten Testament, meistens aus Psalmen. Ich schlüssel die jetzt nicht alle auf. Aber auch wieder da, schau mal, Gott hat gesehen im Alten Testament. Und so geht es jetzt weiter. Zu wem, Vergleich, zu wem hat er das gesehen? Zu keinem Engel hat er gesehen, dass er Vater-Sohn-Beziehung da ist. Zu keinem. Jesus steht da drüben. Und der Engel, der wird befohlen, im Vers 6, dass er Jesus anzubeten hat. Im Vers 7, dass es Diener Gottes sind. Das sind jetzt alles die Verse, wo sagt, hey, schau mal genau nach, der Herr Jesus steht über den Engel. Die Engel, die sind gut und die sind wichtig, aber der Herr Jesus ist viel wichtiger. Und dann wird fortgefahren in der folgenden Verse, der Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auf dem Thron sitzt der König und es wird ewig sein. Und er ist aufrichtig, er ist gerecht, er ist Schöpfer, wird wieder betont, und er hasst die Gesetzlosigkeit. Folgedessen, sie werden vergehen, also oh, die Engel werden vergangen, du aber bleibst, also der Sohn bleibt. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Wir veraltet auch, Engel veraltet scheinbar auch, und wäre zum Schluss alle untergegangen. Oh, das, was ich vorher gesehen habe, es schaut da so immer alles gleich aus. Du schaust jeden Abend von mir aus dem Himmel auf, die gleiche Sterne, alles gleich. Die Landschaft schaut immer gleich aus, aber nur, weil es Gott erhält, weil es der Sohn trägt durch die Kraft seiner Macht. Aber es wird alles untergegangen. Es wird ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Also oh, die Engel wären vergangen. Wir wären vergangen. Wir wissen, dass wir ein neues Leib kriegen. Aber wir wären nicht so bleiben, wie wir jetzt sind. Wir wären bessere Geschöpfe sein, nicht so kaputte, wie wir jetzt sind. Und das gilt auch für die Engel. Und da kann man ja den Vergleich gut herziehen. Und der Sohn Gottes bleibt in alle Ewigkeit. Und das finde ich das Herrliche. Und er sitzt auf dem Thron, wie ich vorher gesehen habe, mit dem Zepter in der Hand, und wir werden sehen, er bleibt sogar, wie er als Mensch war. Die Nägelmale gibt es in eurem Lied, oder? Sind der Beweis, oder? Und das ist schon eine besondere Schau auf Christus, ein König, der wo durchbohrt ist durch die Nägelmale. Wo im Himmel werde mir den Hinweis haut, dass der Jesus weiß, alles gemacht hat. Und das alles, die Sonne, der Mond, Sterne, alles wird aufgelöst werden. Es wird alles wie ein Mantel zusammengeklappt. Aber Gott sei Dank wissen wir ja, es gibt was Neues. Die Engel werden verwandelt, wir werden verwandelt, aber Jesus bleibt derselbe in Ewigkeit. Also da gibt es keine Änderung. Da kommt nichts mehr. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten? Zu welchem Engel hat er es gesehen? Zu keinem. Sonst hätte ich die Frage ja geil gestellt. Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist heftig. Hat er das zu einem Engel gesprochen? Das ist ja auch so eine Handlung, wo zeigt, die Feinde lege ich nach. Das ist ja auch, du stehst oben und ich lege dir die Feinde nach. Das ist auch wieder die übergeordnete Stellung, wo der Herr Jesus hat. Also Gott spricht es zum Herrn Jesus. Er legt ihm die Feinde sogar nach. Das Zusammenspiel und dieses wahnsinnige verkettet ineinander sei von Gott und Jesus, das kommt ja so richtig zum Tragen. Da kann man ja zum Teil gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt Gott und was ist Jesus. So ähnlich kommt es ja um Text sogar rum. Genau, zur Rechten Gottes, zum Sitzen, habe ich vorher schon angesprochen, ist ja die höchste Ehre, die wo einer hat. Ist unbegrenzte Macht zum Hau. Und die Feinde ist einfach, zeigt auch die unumschränkte Macht vom Herrn Jesus an. Und das ist ein Zeichen der Unterwerfung. Jeder wird sich unterwerfen. Also zumindest alle seine Feinde. Wir haben da unsere Knie schon beugt, wir haben das schon unterworfen und gesagt, der Herr Jesus ist für uns König in unserem Leben, was Bekehrung heißt. Letzte Vers, und jetzt komme ich zum Schluss. Sind sie nicht alle dienstbare Geister? Ausgesandt zum Dienst und derer Willen, welche das Heil erben. Ist ja einfach zum Verstanden. Nur mal klargestellt, schau hin. Der Engel, die Stellung von den Engeln ist, das sind dienstbare Geister. Das sind keine Götter oder ist kein Gott, wo ich anbeten soll. Sondern die sind nicht zum Herrschen da, sondern zum Dienen. Und es sind Geisteswesen, dienstbare Geister, für die, die das Heil erben sollen. Und das sind jeder, der sich bekehrt hat, vielleicht jeder, der auf dem Weg noch nah ist, das gibt es den Text nicht ganz her. Jeder auf jeden Fall, wo er mal sich noch bekehren wird. Und die dienen uns. Und das bedeutet, ja, dass es unsere Schutzengel sind. Und da sind wir schon wieder eher in unserer Gesellschaft. Schutzengel, das hört man noch nicht öfters. Weil dann brauche ich ja gar nicht zu Gott gegangen. Und überall, nicht überall, aber wenn ich mal so über die Lande schaue ein bisschen, egal ob in einem Schaufenster oder so, Engel sieht man leicht zusammen. Oder wo jetzt irgendwie ein Martel aufgestellt ist oder so. Engel sind meistens da noch auch irgendwo unterwegs. Die helfen da ihm und die gehen da im Schutz. Steht ja auch da, dass es dienstbare Geister sind, aber ich soll sie halt nicht anbeten. Und ich gehe zum Herrn Jesus und der sendet seine dienstbaren Geister aus. Und da können wir sicher sein, dass es so ist. Und wir können da ganz sicher sein, es gibt die bösen Geister, die werden in Epheser 6 ganz gut erklärt, wo wir unsere Kampfausrüstung annehmen können, wo ganz klar gesagt wird, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, also gegen die Dämonen, das sind die schlechten Geister, also die gibt es sehr wohl. Und wieso soll es dann nicht die dienstbaren Geister, das steht da, die gibt es. Und die kennen mir in Anspruch nicht mehr, aber Gott macht das ja von sich aus selber. Der stellt sie uns zur Seite und wir merken das vielleicht gar nicht. Aber trotz allem ist ganz zum Schluss so, dass vor dem Abschnitt jetzt um das geht, ob Schutzengel, das ist gut, aber die Engel, auch wenn es ein Schutzengel ist, der ist immer niedriger als wie der Sohn Gottes. Und das ist einfach ja, eine Beziehung zwischen dem Herr und seinem Knecht, oder Herr und seinem Diener, was jetzt Gott ausmacht und seine Engel. Und wir dürfen auch eine Sohnesbeziehung haben. Und der Sohn hat die Beziehung zu seinem Vater, die ist ganz eng und die sind sich total ähnlich. Und der Herr Jesus ist zum Anbeten und sonst keiner. Und die Diener, die sind die Engel und die standen unter dem Sohn und zwar ganz weit drunter. Zum Schluss darf sich jeder noch überlegen, was war vielleicht die Einstellung bis jetzt gegenüber Engel. Und es wird jetzt ja in dem ersten Kapitel ganz stark auf den Sohn angewiesen. Und hat er in deinem Leben auch so eine erhabene Stellung, wie in dem Kapitel beschrieben wird, dass du dich da voll mit ihm identifizieren kannst, dass er über allem steht. Oder ob du irgendwie noch vielleicht in deinem Leben noch was hast, wo irgendwie hinter nachhängt und sag, jetzt brauche ich vielleicht doch noch was anderes dazu. Ich brauche noch einen Engel oder sonst was. Genau, das kann sich jeder jetzt auch noch zum Schluss von der Predigt nur mal durchdenken, wo stand ich wirklich in meinem Leben und habe diese ganzen Zusagen, was in dem Text da sind, dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist, dass er Schöpfer ist, dass er der Erbe vor allem ist, stand ich wirklich hundertprozentig auf der Seite, beziehungsweise nehme ich diese ganzen Verheißungen in Anspruch, wo mir Gott da durch seinen Sohn Gerber hat. Amen.